Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum, heute mit einem uralten Klassiker des Reichsgerichts im Bereich der Ersitzung nach § 937 BGB und eines entgegenlaufenden Bereicherungsanspruchs, der aber durch ein Urteil des BGH von 2016 wieder aktuelle Bedeutung gewonnen hat.
Wir befinden uns also im Sachenrecht und im Bereicherungsrecht.
Genau, wir haben so einen Mix aus beidem, das kommt ja im Titel auch schon so ein bisschen hervor. Mehr dazu erfahrt ihr nach dem Intro.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Im Frühjahr 1908 verschenkte die Klägerin K. der Pinakothek in München, Pinakothek, wir nennen es jetzt einfach mal Museum, 66 Bilder von Adolf von Menzel, die sie von ihrer verstorbenen Mutter geerbt hatte. Ganz kurz Background-Info, Adolf von Menzel war wohl ein relativ bekannter Künstler. Das heißt, wenn man den noch nicht kannte, kurze Google-Suche für das Allgemeinwissen ist vielleicht angebracht. Wie sich dann später herausstellte, war K. zu dem Zeitpunkt, als sie diese Bilder an das Museum geschenkt hat, unerkannt geisteskrank, sodass im Jahr 1930 der Vormund der K. mit Hinweis auf die Nichtigkeit der Schenkungserklärung und die Nichtigkeit der Übereignung der Bilder diese vom Museum gerichtlich zurückverlangte. Im Mittelpunkt eines möglichen Anspruchs stand hier natürlich die Frage, wer letztendlich Eigentümer der Bilder war, aber nur zuerst: Was kommt dir als Anspruchsgrundlage hier in den Sinn?
Ja, weil es bei diesen Bildern ja um Sachen geht, würde ich sagen, erstmal der § 985 BGB, aber auch eventuell eine Leistungs- oder Eingriffskonnektion. Was genau dann einschlägig ist, müssen wir dann noch prüfen.
Ja, die Voraussetzungen von § 985 sind, glaube ich, relativ selbstverständlich in jedem Semester. Wer Eigentümer einer Sache ist, hat gegen den rechtsgrundlosen Besitzer einen Herausgabeanspruch des Besitzes.
Dass das Museum hier unmittelbaren Besitz an den Bildern hat, ist, glaube ich, jetzt schnell abzuhaken.
Genau, das ist gar kein Problem. Deshalb kommen wir jetzt zur zentralen Frage, wer ist eigentlich Eigentümer der Bilder?
Und das prüft man ja typischerweise chronologisch. Man sagt also zuerst nach der historischen Methode, wer ursprünglich Eigentümer war, und geht dann sozusagen Schritt für Schritt weiter.
Genau, wer würdest du sagen, war ursprünglich Eigentümer?
Die K. war ja hier ursprünglich Eigentümerin.
Genau. Und das Eigentum könnte sie jetzt aber durch Übereignung nach § 929 Satz 1 natürlich an das Museum verloren haben.
Hier ist aber ganz klar, K. war ja zu dem Zeitpunkt unerkannt geisteskrank, weshalb ihre Willenserklärung zur Eigentumsübertragung nach dem § 104 Nummer 2, 105 Absatz 1 BGB nichtig ist, also Geschäftsunfähigkeit.
Genau, sie konnte also das Eigentum nicht übertragen, weshalb das Museum zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht Eigentümerin war. Jetzt haben wir natürlich so einen Sachverhalt, der sehr weit in der Vergangenheit liegt. Noah, was kommt denn bei solchen Sachverhalten typischerweise in Betracht? Was muss man mal andenken, wenn wir hier über Sachverhalte sprechen, gerade die im Sachenrecht in 1900 so und so viel spielen?
Ja, die Ersitzung könnte hier einschlägig sein nach § 937.
Genau, kannst du den gerade mal vorlesen?
Ja, einen Moment. Wer eine bewegliche Sache 10 Jahre im Eigenbesitz hat, erwirbt das Eigentum, also in Klammern Ersitzung. Und Absatz 2 vielleicht auch noch. Die Ersitzung ist ausgeschlossen, wenn der Erwerber bei dem Erwerb des Eigenbesitzes nicht in gutem Glauben ist oder wenn er später erfährt, dass ihm das Eigentum nicht zusteht.
Genau, jetzt wenn wir mal subsumieren, wir müssen ja hier bedenken ganz klar, das Museum hat im Jahr 1908 bei Übergabe der Bilder nicht erkennen können, dass K. geschäftsunfähig war. Es hat auch davon jedenfalls bis ins Jahre 1918, das heißt 10 Jahre später, nicht erfahren, weshalb hier tatsächlich das Eigentum an den Bildern gemäß § 937 ersetzt wurde, wenn man das so sagt, glaube ich, und ein Anspruch der K. aus § 985 BGB folglich scheitert, denn sie ist nicht mehr Eigentümerin der Bilder.
Wenn also jetzt ein sachenrechtlicher Anspruch ausgeschlossen ist, schauen wir ja erstmal nach deliktischen, finden aber keine, und dann schauen wir im Bereicherungsrecht nach, so wie wir auch schon angesprochen haben. Und da gibt es ja in den Fällen der Ersitzung ein paar Besonderheiten, die wir hier beachten müssen.
Genau, also wir müssen ja Folgendes bedenken. Die Ersitzung ist ja in sich gesehen schon ein Eigentumserwerb, der sich aus keinem Rechtsgeschäft ergibt. Es liegt ja gerade in der Natur des § 937 BGB, dass nur Besitz übergegangen ist und der Besitzer nicht weiß, dass er eigentlich gar kein Eigentümer ist, sonst gäbe es gar keine Ersitzung. Daraus folgt natürlich, dass bei jeder Ersitzung grundsätzlich ein Bereicherungsanspruch des Eigentümers bestehen müsste. Und Solche Ansprüche aus dem Bereicherungsrecht hatten zur damaligen Zeit eine Verjährungszeit von 30 Jahren. Warum sage ich das jetzt? Damals wurde eine Auffassung vertreten, und zwar die, dass Bereicherungsansprüche des ursprünglichen Eigentümers ab dem Zeitpunkt der Ersitzung gesperrt waren. Denn nach damaliger Auffassung wäre die Ersitzung sonst faktisch nutzlos, wenn man sie durch das Bereicherungsrecht noch 20 Jahre, nachdem sie ergangen ist, sozusagen umgehen könnte. Denn stell dir mal vor, du ersitzt nach 10 Jahren einen Gegenstand und dann kommt der eigentliche Eigentümer, der ursprüngliche Eigentümer, und kann nach diesen 10 Jahren noch 20 weitere Jahre, bis das Bereicherungsrecht sozusagen verjährt ist damals, Bereicherungsansprüche geltend machen. Diese Auffassung wollte das Reichsgericht aber so nicht ganz zulassen. Denn wir müssen uns jetzt mal Folgendes vor Augen halten. Man konnte ja damals schon Eigentum einer fremden Sache durch gutgläubigen Erwerb an einen Dritten übertragen. Ja, der Standard gutgläubige Erwerb. Und folglich konnte der Dritte, der gutgläubig Eigentümer wurde, die Sache nicht mehr ersitzen. Ja, man kann ja eine Sache nicht ersitzen, die man schon im Eigentum hat. Also konnte der ursprüngliche Eigentümer nach damaliger Rechtslage einen Anspruch gegen den Dritten aus § 816 Absatz 1 Satz 2 BGB 30 Jahre lang durchsetzen.
Also jedenfalls, wenn die Eigentumsübertragung unentgeltlich erfolgte.
Genau. Wenn wir jetzt den Fall aber umdrehen und sagen, dass der Verfügende, wie hier im Fall, geschäftsunfähig war, so konnte er ja natürlich kein Eigentum übertragen. Somit konnte der Dritte auch kein Eigentümer werden und er hätte die Sache nach 10 Jahren ersessen, sagt man das so? Ersessen, nach § 937 auf jeden Fall. Wenn wir jetzt aber in einem solchen Fall, wie das diese damalige Auffassung gesagt hat, das Bereicherungsrecht ausschließen würden, sperren würden, dann würde der Herausgabeanspruch des ursprünglichen Eigentümers eigentlich nur davon abhängen, ob eine Sache durch Ersitzung oder durch gutgläubigen Erwerb aus seinem Eigentum entschwand. Denn, ja, sagen wir mal, die Sache entschwindet durch Ersitzung aus deinem Eigentum, dann sagt die damalige Auffassung, ja, dann kannst du sie nicht geltend machen, weil ja, sie wurde ersessen und dann ist der Herausgabeanspruch gesperrt. Andererseits, wenn der Typ, der dein Eigentum oder dein Gegenstand weitergegeben hat an einen Dritten, gutgläubig, dann kannst du die Sache jedenfalls 30 Jahre lang noch herausverlangen. Das ist ja irgendwie widersprüchlich.
Ja.
Und deshalb hat das Reichsgericht, damals das Bereicherungsrecht, trotz Ersitzung der Kunstwerke nicht ausgeschlossen und der Klägerin K. den Anspruch aus § 816 Absatz 1 Satz 2 BGB gewährt. Nun hat sich inzwischen im deutschen Recht natürlich ein wenig etwas verändert bis ins heutige Jahr, und zwar genauer gesagt die Verjährungsregel. Nur, wie lautet die denn in der heutigen Zeit?
Also normalerweise ist es ja so, wenn jetzt kein Kaufrecht Anwendung findet, nach § 195 BGB, dass diese Verjährungsfrist regelmäßig 3 Jahre betreffen, beziehungsweise wenn irgendeine Ausnahme besteht, dann höchstens, ich glaube, bis zu 10 Jahren.
Genau, 10 Jahre, das heißt auch die Zeit der Ersitzung. Das heißt, die komplette Begründung, die wir jetzt eben gerade so schön ausführlich benannt haben, des Reichsgerichts, die ist mittlerweile obsolet, denn die hat sich auf die damalige Verjährungszeit von 30 Jahren gestützt. Ich wollte euch natürlich diese Argumentation trotzdem nicht vorenthalten, denn sie enthält einen gewissen Grad an Argumentationstiefe und auch Verständnis des Bereicherungsrechts zum Sachenrecht. Natürlich kann man heute trotzdem noch eine Auffassung vertreten, wie diese beiden, Rechtsinstitute zueinander stehen. Und diese Auffassungen, die man da vertreten kann, die haben sich dann im Jahre 2016 vor dem BGH gegenübergestanden. Dort ging es um einen ähnlichen Fall, der musste sich mit einem ähnlichen Fall beschäftigen, hat tatsächlich anders geurteilt als das Reichsgericht damals. Der Einfachheit halber gehen wir jetzt mal nicht auf den Sachverhalt ein vom BGH, denn da ging es um Erbbaurechtsverträge oder einen Erbbaurechtsvertrag, dessen Erklärung jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen würde.
Also schauen wir uns lieber mal an, wie der BGH das Verhältnis von Ersitzung und Bereicherungsrecht in der heutigen Zeit sieht.
Genau. Konkret geht es dabei um die Frage, ob die Ersitzung einen rechtsgrundlosen Eigentumserwerb darstellt und damit dem ursprünglichen Besitzer einen Herausgabeanspruch zusteht. Hier gibt es 2 Ansichten zu. Eine Ansicht sagt, und diese Ansicht stützt sich ein wenig auf die damalige Entscheidung vom Reichsgericht, dass die Ersitzung kein Rechtsgrund darstellt, sondern nur als sachenrechtliche Zuordnung dient. Ob diese Zuordnung jetzt Bestand hat oder gar rechtmäßig ist, sei der Sitzung im Grunde nach erstmal egal. Also es geht wirklich nur darum, eine dingliche Position, zu konkretisieren. Demnach wäre auch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch aus beispielsweise § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB nicht ausgeschlossen. Das heißt, so wie das Reichsgericht ursprünglich auch gesagt hatte. Den BGH sollte diese Ansicht aber nicht überzeugen. Dieser sah die Ersetzung tatsächlich als Rechtsgrund an, beziehungsweise die Ersetzung trage den Rechtsgrund bereits in sich. Die stützt der BGH unter anderem auch auf § 951 BGB, den wir ja bereits aus dem Jungbullenfall kennen. Nur ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Das ist schon,
ich glaube, Folge 15.
Ordentlich lange her.
Stichwort war hier gesetzlicher Eigentumserwerb.
Genau, der gesetzliche Eigentumserwerb. Und hier muss man sagen, wenn schon § 951 BGB ausdrücklich einen Ausgleichsanspruch für den Rechtsverlust nach den § 946 bis 950 BGB vorsieht, warum gibt es einen solchen ausdrücklichen Ausgleichsanspruch dann nicht auch für einen Rechtsverlust nach § 937 BGB, also nach der Ersitzung? Im Umkehrschluss lässt sich aus dieser Frage entnehmen, dass es bei der Ersitzung gerade darum geht, den ursprünglich Berechtigten nach Ablauf der gutgläubigen 10 Jahre von etwaiger Geltendmachung irgendwelcher Rechte gerade auszuschließen. Und deshalb kommt nach BGH-Auffassung bei einer wirksamen Ersitzung kein bereicherungsrechtlicher Anspruch auf Herausgabe des Gegenstands in Betracht.
Das heißt, man sieht diesen Paragraphen 937 so ein bisschen in der Systematik zu 946 folgende und sagt, ja, das ist eigentlich ein gesetzlicher Eigentumserwerb und daraus resultieren auch Rechtsfolgen und Ansprüche. Aber eben weil es ausdrücklich nicht geregelt ist im Gesetz, war es wohl beabsichtigt.
Und weil eben ähnliche Institute wie beispielsweise der 951 eben ausdrücklich geregelt sind. Ne? Das ist dieser Umkehrschluss, den man daraus zieht. Da gab es auch noch den Paragraphen 977, der auch als Beispiel angeführt wurde vom BGH. Aber ja, ich glaube, würde man sagen, der 951 reicht an dieser Stelle auf jeden Fall aus. Und das war es an der Stelle schon in diesem Fall. Heute eine etwas kürzere Episode. Ich fand die aber ziemlich spannend, weil erstens kam sie mal in der Probenklausur bei uns dran. Deswegen kam ich überhaupt auf dieses Thema. Und zweitens, ja, ich sag mal, wenn man in der Klausur diese Frage nach der Konkurrenz zwischen Ersitzung, das heißt Sachenrecht, und Bereicherungsrecht nicht sieht, dann schneidet man sich natürlich einen ganz großen Brocken des Schwerpunktes des Falls ab. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man das auch mal gehört hat und dass man weiß, dass da durchaus verschiedene Ansichten und Auffassung zu existieren.
Ist auch, glaube ich, für den Prüfer ein gutes Thema, weil der ja einfach die Systematik des Anspruchsaufbaus, sage ich mal, nochmal schön abfragen kann.
Genau, also da kann man wunderbar mit der gesamten Systematik des BGB argumentieren, man kann mit dem Wortlaut argumentieren, ja, man ist da relativ frei, was man da alles anbringen will. In dem Sinne war es das für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne auf Apple Podcasts bewerten. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder.